Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
In unübersichtlichen Zeiten müssen manchmal einfach Fakten auf die Bühne gebracht werden. So halten es Les Dramaturgs, das sind Lynn Temusiol und Christian Schirner. Am Theater Magdeburg fühlen sie in einem theatralen Essay der zeitgenössischen Landwirtschaft auf den Zahn. Ödipus in der Giftfabrik, eine kleine Geschichte des Artensterbens, so heißt ihr Abend und davon erzählen sie uns heute. Außerdem reisen wir zum Kosovo Theater Showcase nach Tirana in Albanien. Wie das boomende Land seine Bühnen für die Gegenwart fit macht, erfahren Sie bei uns in Rang 1. Dass die Klimakrise sich nicht mehr ignorieren lässt, hat sich gerade diese Woche wieder in Spanien gezeigt, als die Region Valencia überflutet wurde. Und natürlich setzt sich auch das Theater mit Erderwärmung und Umweltkatastrophen auseinander. In Magdeburg geht ein Projekt der Sache jetzt besonders tief auf den Grund und beschäftigt sich mit den ganz konkreten Problemen unserer Landwirtschaft und den Folgen für das Leben auf unserem Planeten bei Menschen und Tieren. Ödipus in der Giftfabrik, eine kleine Geschichte des Artensterbens, heißt der Bühnenessay von Les Dramaturgs. Das sind Lynn Temusiol und Christian Schirner. Heute Abend hat das Stück am Theater Magdeburg Premiere und Christian Schirner und Lynn Temusiol sind jetzt bei uns im Gespräch zu Gast. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr vielen Dank.
Was war denn der Auslöser für Sie beide zu sagen, wir machen jetzt einen Theaterabend, der sich, so wie ich das sehe, detailliert mit der Entwicklung und den Problemen von Landwirtschaft beschäftigt und von Artensterben? Das klingt erstmal, als könnte das eine etwas trockene Angelegenheit werden.
Ja, also mit ökologischen Themen sind wir schon länger befasst und versuchen gerade eben diese trockenen Angelegenheiten unterhaltsam aufzuarbeiten, immer auch mit persönlichen Bezügen oder wir versuchen auch immer unsere persönlichen Beziehung zu den Themen so offen zu legen in unseren Abenden. Und hier war eigentlich der Ausgangspunkt, dass wir auf die Geschichte von Paul Hermann Müller gestoßen sind. Das ist ein Schweizer Chemiker, der die insektentötende Wirkung von DDT, einem Stoff namens DDT, entdeckt hat. Und das war eine Riesensache, weil es war mitten im Zweiten Weltkrieg und die Armeen hatten große Probleme mit Ungeziefer in den Uniformen und überhaupt waren ansteckende Krankheiten durch körpernahe Insekten ein Riesenproblem. Und der Paul Hermann Müller bekam auch einen Medizin-Nobelpreis dafür, was ziemlich einzigartig ist, weil er gar kein Mediziner war. Und das ist also erstmal eine riesige Erfolgsgeschichte der Moderne. Man konnte diese Insekten töten, die Krankheit, die Sterblichkeit nahm ab. Und dann stellte sich sozusagen nach und nach heraus, dass dieses DDT also fürchterliche Nebenwirkungen hat. Also dass es sich anreichert in den Organismen, in den Nahrungsketten, dass nicht nur Insekten sterben, Vögel sterben, Menschen sterben, dass es krebserregend ist, dass es nervenschädigend ist und so weiter und so fort. Und das schien uns als Geschichte so paradigmatisch für die Moderne. Da gibt es ganz viele Parallelen zu anderen Geschichten, wo wir Erfolge feiern, die sich hinterher als nicht so gut herausstellen. Und das ist natürlich die Parallele zu der Ödipus-Geschichte.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja was sehr Tragisches eigentlich. Es geht um den Fortschritt und es hat auch einen sehr guten, positiven Effekt. Und dann haben wir jetzt aber Probleme, die wir nicht in den Griff bekommen. Der Ödipus als Rolle, als mythische Figur, kommt der vor?
Naja, das sind ja eher Essays bei uns. Wir zitieren das schon an. Also wir zitieren die Figuren an, den Ödipus und die Sphinx auch und Theresias.
Genau, wir skizzieren so vereinzelte Figuren an und haben auch, wie Christian gerade schon erwähnt hat, eine warnende Stimme natürlich dabei, die ja auch in jedem Mythos vorhanden ist. Und das ist bei uns Rachel Carson. Und wenn Christian über Fortschrittsgeschichten gesprochen hat, dann werden natürlich die warnenden Personen nicht unbedingt gern gehighlightet. Und so war es auch bei Rachel Carson, die ein ganz wichtiges Werk 1962 mit dem Titel Der stumme Frühling rausgebracht hat, in dem sie auf die sehr eklatanten Gefahren und Katastrophen, die entstehen aufgrund des DDT-Konsums, anders kann man es ja nicht formulieren, aufkommen. Und Rachel Carson ist jetzt nicht unbedingt eine Figur, die ich beispielsweise in der Universität oder in der Schule kennengelernt oder von der ich in der Schule oder Universität gelernt habe. Und das war für uns auch so bezeichnend, dass so eine wichtige Person eigentlich in einer bestimmten Geschichtsschreibung gar nicht vorkommt.
Das ist sozusagen die Vergangenheit, mit der Sie sich auseinandersetzen, die Grundlagen der heutigen Probleme. Haben Sie denn auch mit den Bauern und Bäuerinnen, also modernen Landwirten in Sachsen-Anhalt gesprochen? Und wie sehen die denn das Problem? Verzichten die jetzt auf diese Mittel freiwillig oder gehört das einfach nach wie vor für Sie selbstverständlich dazu?
Also das ist das Tragische, es ist wirklich eine Tragödie, von der wir da erzählen. Die können da gar nicht freiwillig drauf verzichten, weil diese Hochertragslandwirtschaft, und darum geht es bei uns auch, die ist in gewisser Weise von diesen Mitteln abhängig. Und es bedürft sehr großer gesellschaftlicher Anstrengung, wenn man das ändern möchte. Also das wären gigantische Anstrengungen, die man unternehmen müsste, um von diesen Chemikalien wegzukommen oder die zumindest in vernünftiges Maß einzudämmen. Das ist sehr kompliziert. Die Bauern kommen bei uns nicht vor, aber Lind kommt ja aus Leverkusen und es kommt ein Bayer Agrar Deutschland Mitarbeiter zu Wort.
Wir machen so eine Recherchereise in unserem Bühnenessay. Wir fangen in Rügen an, gehen dann weiter über das mitteldeutsche Chemiedreieck in Bitterfeld-Wolfen und landen dann am Ende in Leverkusen beim Bayerwerk. Und wenn wir jetzt an Pestizide denken, Glyphosat etc., dann ist Bayer natürlich ein riesiger Player, der eigentlich die industrielle Landwirtschaft weltweit mit verschiedensten Produkten beliefert, die nicht unbedingt bodenfreundlich sind.
Genau, also da endet es dann bei uns, bei dem Leverkusen, beim Bayerwerk, die ja, ich glaube, sogar 30% des Weltmarktes beherrschen mit diesen Chemikalien. Und dieser Bayer-Mitarbeiter erzählt dann uns die Problematik, also sehr offen, wie die Situation jetzt für die Landwirtschaft nicht nur in Deutschland ist, sondern überall auf der Welt.
Um mir jetzt noch mal vor Augen zu führen, wie Sie das theatral aufbereiten. Sie stehen ja gemeinsam auf der Bühne. Also Sie liefern die Informationen ans Publikum. Und wie machen Sie das denn so, dass es dann auch ein Theaterabend wird? Also dass es mehr wird als eine Aufklärungsveranstaltung über das, was landwirtschaftlich passiert?
Wir machen so ein bisschen Clownerie eigentlich. Wir versuchen, die Themen wirklich so an uns ranzuholen. Erzählen von uns ganz viel.
Und es gibt ja die berühmte Tragetaschentheorie von Ursula Le Guin. Und wir haben uns so ein bisschen als dramaturgisches Prinzip diese Tragetaschentheorie als Erzählform genommen. Das heißt, wir sammeln verschiedene Informationen, wir legen bestimmte Pfade, erzählen, aber spielen ja auch ein bisschen. Christian ist Dramaturg und natürlich auch Schauspieler, hat ja an der Busch Schauspiel studiert. Und wir springen dann in verschiedene Situationen rein und versuchen dann so einen kleinen Weg zu legen, aber auch manchmal ZuschauerInnen so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken.
Genau, also ich erzähle zum Beispiel von meinen Flohstichen, die ich als Kind immer hatte und dass ich heute keinen mehr habe, weil es kaum noch Flöhe gibt. Lind bringt einen Flohzirkus mit, den sie auf dem Dachboden ihres Großvaters gefunden hat und wir führen den Flohzirkus vor. Wir unterhalten uns, wir legen auch unsere Differenzen immer offen, hoffentlich auf eine unterhaltsame Weise. Und verschränken so unterschiedlichste Motive oder unterschiedlichste Geschichten, die alle um dieses Motiv kreisen.
Das ist ja Ihre Spezialität. Sie haben es schon gesagt, Sie arbeiten sich auch an wissenschaftlichen Themen ab. Und dann stellt sich natürlich die Frage, braucht das Theater mehr Realität? Also müssen die drängenden Probleme unserer Zeit so direkt und unmittelbar auf die Bühne gebracht werden? Und was ist denn Ihrer Erfahrung nach die Reaktion des Publikums auf solche Abende, die wirklich jetzt sich mit Fakten der Wirklichkeit so klar und eindeutig auseinandersetzen?
Teil sozusagen unserer Theaterpraxis sind immer die Nachgespräche. Also wir machen nach jedem Performances Nachgespräche und da haben wir gerade auch in Bezug zu unserer ersten Arbeit, die wir hier in Magdeburg gemacht haben, nämlich Bitterfields, wirklich sehr, sehr, also unterschiedliche und positive Reaktionen bekommen. Das heißt, es ist natürlich nie angenehm, an einem Theaterabend die eigenen Widersprüchlichkeiten so auf den Tisch gelegt zu bekommen und letztlich sprechen wir mit diesen Abenden eine Einladung aus, dann in den Nachgesprächen darüber zu sprechen.
Und das wird super angenommen. Also das ist immer super, wir freuen uns da immer richtig drauf, weil das dann sehr kontrovers wird, emotional auch wird und das ist toll. Ob das Theater jetzt mehr davon braucht, für uns als Dramaturgen jetzt am Theater, gab es immer so die Haltung der Regie, ja, es gibt diese Probleme, Klimakrise, Artensterben, aber es gibt keine Stoffe, wie macht man das? Und so haben wir überlegt, ja, wie kann man es denn machen? Wie kann man das irgendwie komplex aufarbeiten, ohne dass die Leute Kopfschmerzen kriegen, sondern auch in einer unterhaltsamen Form? Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt.
Wenn man das jetzt mal etwas größer fasst, wie ist denn die Situation gerade in Sachsen-Anhalt? Die AfD ist ja sehr stark. Was können und müssen denn die Theater tun, um sich da jetzt zu behaupten und ihre Daseinsberechtigung zu erhalten? Ist so ein klarer Blick auf die Realität von der Bühne aus etwas, was da zum Beispiel ein wichtiger Ankerpunkt ist?
Ach, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also das, ja, hoffentlich, vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, dass diese Prozesse nicht von den Theatern gelöst werden können. Die Theater können da vielleicht einen kleinen Beitrag leisten. Aber diese Verschiebung nach rechts ist ja nicht nur in Deutschland und nicht nur in Sachsen-Anhalt, die findet ja weltweit statt. Und vielleicht ist auch das schon eine Folge dieser globalen ökologischen Krise, die sich immer mehr zuspitzt und dass die Leute das Vertrauen verlieren in die Demokratie. Das ist ja nicht nur jetzt in Sachsen-Anhalt so, das ist ja weltweit so.
Ja, ich glaube auch, dass es ein ganz einfacher und wichtiger Punkt ist, zu fragen, wer kommt wie, in welchem Zusammenhang ins Theater. Und deswegen hatte ich gerade die Nachgespräche so hervorgehoben. ich bin da mit so verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen, die ich sonst in meiner queeren Berliner Bubble nicht begegnet wäre. Und ich glaube, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning, das auch aufs Theater übertragen werden kann.
Das sagen Lynn T. Musiol und Christian Schirner von Les Dramaturgs. Ödipus in der Giftfabrik, eine kleine Geschichte des Artensterbens, hat heute Abend Premiere in der Kammer 2 im Theater Magdeburg. Albanien, das kleine Land in Südosteuropa mit knapp 3 Millionen Einwohnern, boomt. Allein in der Hauptstadt Tirana wuchsen in den vergangenen Jahren gleich mehrere Hochhäuser in enorme Höhen. Touristen entdecken die Stadt und die reizvolle Umgebung samt Natur, Wein und Stränden. Und so wundert es nicht, dass auch die Theaterszene des Landes international sichtbarer werden will. Erstmals wird in diesem Jahr der Kosovo Theater Showcase, eine Art Leistungsschau des Theaters der Balkanregion, nicht wie sonst in Pristina veranstaltet, sondern in Tirana. Meine Kollegin Susanne Burkhardt war dort.
Die erste Annäherung an die albanische Theaterszene könnte härter nicht sein. Das Nationale Experimentaltheater Tiranas gibt eine Lehrstunde zur eigenen Geschichte. Ein Dokumentarstück über albanische Internierungslager. In die sperrte der kommunistische Diktator Enver Hoxha von 1949 bis 1954 unliebsame Regimegegner samt Familien unter grausamsten Bedingungen.
I know that it is one of the most underfunded scenes and of course it's facing difficult challenges.
Mit Produktionen wie dieser versucht das albanische Theater nach Nordmazedonien, die unterfinanzierteste Theaterlandschaft Europas, sich von seinem großen Konkurrenten zu lösen, dem Fernsehen.
The theater is in constant competition with that, which kind of.
Lange hat das albanische Theater versucht mitzuhalten mit beliebten TV-Formaten, Reality-Shows, Sitcoms und Comedy und daher vor allem auf kommerzielle Komödien gesetzt, die sich gut verkaufen, sagt Kuratorin Aurela Cadrio. Jetzt versuche man, Stücke zu machen, die das Publikum herausfordern, die Werte vermitteln. Theater, wie auch in Deutschland, also als Ort für Diskussion und Debatten. Auch Altin Borsha, Leiter des Nationaltheaters von Tirana, der aus der freien Szene kommt, weiß, wie wichtig Vernetzung und Austausch sind. Er verhandelt derzeit mit dem albanischen Kulturministerium über einen Systemwechsel an seinem Haus.
Das alte System in Albanien basiert auf festen Kompanien, so wie hier im Nationaltheater. Das schließt die freie Szene aus. Dazu kommt, dass die Theater wie Inseln existieren, die nicht verbunden sind. Es gibt selbst innerhalb Albaniens kaum Gastspiele, Koproduktionen. Es fehlen die rechtlichen Grundlagen, um mit unabhängigen Theatergruppen zusammenzuarbeiten. Und natürlich brauchen wir mehr Geld für Produktionen, um mobiler zu sein, um nicht nur in Albanien, sondern auch international touren zu können.
Dass der Kosovo-Showcase nun erstmals in Albanien ausgetragen wird und in die Hauptstadt Tirana hunderte Künstler und Künstlerinnen aus Albanien, Kosovo, Griechenland, Bulgarien, Serbien, Nordmazedonien und Montenegro kommen, das freut auch den sozialistischen Bürgermeister von Tirana, Elion Beliai. Seit 2015 ist der Politiker im Amt und lässt im Herzen Tiranas gerade das, Zitat, modernste Theater auf dem Balkan bauen. Schon in 1 bis 2 Jahren soll es fertig sein. Ein gigantischer Bau in der Optik eines Schmetterlings, entworfen von einem dänischen Architekturbüro. 3 Jahre war das Projekt umkämpft. Veliae hatte das alte Nationaltheater in einer Nacht- und Nebelaktion abreißen lassen, trotz der Proteste vieler Künstler.
Die Leute schauen nostalgisch auf den Kommunismus. Und wenn man sie fragt, wollt ihr Schlange stehen, wollt ihr Zensur, dann wollen sie das nicht.
So I said, I respect the nostalgia, we can have a museum. But no more going to the theaters.
Und sie wollen auch nicht im Winter mit einer Decke ins Theater gehen.
Es sind vermutlich ironisch-pragmatische Aussagen wie diese, die den Tiraner Bürgermeister bisher alle Wahlen gewinnen lassen.
Das Ding ist, wir haben schon eine Menge Zeit verloren. 500 Jahre Osmanisches Reich, Faschismus, Nationalsozialismus, 50 Jahre Kommunismus. Ich finde, wir können nicht länger warten, damit die Stadt zu erobern. Mehr als 1 Million Touristen kommen pro Jahr. Tirana ist der am schnellsten wachsende Flughafen Europas. Jedes Jahr ziehen 30.000 Menschen neu in die Hauptstadt.
Von diesem dauerhaften Wachstum will auch das albanische Theater profitieren.
Kosovo war ein dunkler Fleck auf der Theaterlandkarte. Die Leute hatten keine Idee, dass es hier Theater gibt. Das Einzige, was die Leute aus dem Kosovo hören, sind Berichte über Konflikte und andauernde Probleme.
So der Dramatiker Djeton Nesiraj, einst künstlerischer Leiter des Nationaltheaters des Kosovo, jetzt Direktor von Gendra Multimedia. Seit 7 Jahren veranstaltet seine Kulturproduktionsfirma den Kosovo Showcase, diesmal erstmals in Tirana.
Hi, Ulay. Have decided to give my kidney to Marina Abramovic.
Sein Ziel, die Theaterszene des Balkans stärker vernetzen, sowohl regional als auch international. In Stücken wie The Internationals erzählt er kritisch von der Invasion internationaler Organisationen, die nach dem Jugoslawienkrieg sein Land überschwemmten, und stellt die Frage, angesichts der Empörung zu Berichten über Organhandel im Kosovo versus 15.000 Kriegstoten:
Warum ist die Welt von einigen Verbrechen so viel mehr schockiert als von anderen?
When the horrified German woman returned to her room, she saw and listened to terrible things on television about some monstrous crimes, because international justice still hasn't given its verdict.
Die Internationals, zu sehen bereits auf Festivals in Westeuropa, ist in Tirana als Gastspiel aus Griechenland zu erleben. Ironisch, verspielt, laut, mit deutlich westlicher Prägung. Anders dagegen die gezeigten Produktionen des Nationaltheaters Tirana. Sie stehen deutlich in albanischer Volkstradition mit osmanischen Einflüssen. Und auch wenn professionell erarbeitet, sind sie doch ästhetisch für ein westeuropäisches Publikum manchmal schwer zu rezipieren. Aufgrund staatstragender Gesten, lauter, überdeutlich ausgestellter Emotionen und überholter Geschlechterrollen. Doch der Austausch hat für die albanische Theaterszene gerade erst begonnen. Und es ist eine Frage der Zeit, dass nach all den Jahren der Isolation Einflüsse von außen deutlicher spürbar werden. Der Kosovo-Albanien-Theater-Showcase in Tirana ist dabei eine gute Starthilfe.
Meine Kollegin Susanne Burkhardt war für uns vor Ort in Tirana. Ihre Reise wurde unterstützt vom Kosovo-Theater-Showcase in Albanien.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Schauspielerin Cecide Tertian für uns. Sie gehört zum Ensemble des Berliner Maxim Gorki Theaters und erzählt uns davon, dass ein großer Bühnenmoment auch eine Panne sein kann.
Meine geniale Stelle war so, da war ich noch Studentin. Manfred Krage war Dozent im Regieinstitut und ich habe mir am Berliner Ensemble ein Stück mit ihm angeguckt und ich kann mich erinnern, wie er einen Textpatzer hatte und die Soufflösin nach dem Text gefragt hat. Daraufhin nannte die Soufflösin den Namen des Stückes und er war völlig frustriert und meinte, ich weiß doch, wie das Stück heißt, ich weiß gerade nur nicht meinen Text. Und das ist so meine geniale Stelle, an die ich mich jetzt gerade erinnere.
Die Schauspielerin Cecide Tertian über einen großartigen Texthänger. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.